Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Es ist die Mitte des Monats, vor uns liegt eine neue Woche und logisch, dass wir die mit den wichtigsten News aus der Apothekenwelt beginnen. Das große Thema der Stunde ist die Apothekenreform. Wir schauen heute mal, was auf uns PTA ganz konkret zukommt, welche neuen Aufgaben wir bekommen und was wir nicht bekommen. Außerdem geht es heute um die Sicherheit von Kindern. Zum einen schauen wir, wie man Medikationsfehler bei Kindern verhindern kann und was man zu Melatonin-Gummibärchen wissen sollte. Und da wir von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen, schließt sich ganz wunderbar als letztes Thema Glycin an. Warum wollen Menschen das einnehmen? Was kann es? Und wo muss man aufpassen? Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die heutige Folge mit euch. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Wer hätte es gedacht? Wir haben tatsächlich eine Apothekenreform. In den letzten Wochen haben nicht nur wir viel darüber berichtet, auch andere Medien, die sich eher an PatientInnen richten, haben die Apothekenreform kommuniziert und auseinandergenommen. Die Abgabe ohne Rezept, das Impfen in der Apotheke, all das waren große Themen, die diskutiert wurden. Letzte Woche hat dann auch der Bundesrat dem Apothekenreformgesetz zugestimmt und das Ganze ist somit in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Für mich als PTA ist natürlich die Frage, wie verändert das meinen Alltag? Und vielleicht fragt ihr euch das auch. Deshalb hier der kurze Überblick, was auf uns PTA zukommen wird. Das wahrscheinlich größte und wichtigste direkt zu Beginn, Vertretungsbefugnis. Haben wir jetzt eine oder nicht? Klare Antwort, jein. Künftig sollen erfahrene pharmazeutisch-technische AssistentInnen unter bestimmten Voraussetzungen zeitweise den Betrieb einer Apotheke aufrechterhalten dürfen, wenn vorübergehend kein Apotheker verfügbar ist. Hintergrund sind zunehmende Personalengpässe und die Sorge vor Versorgungslücken, insbesondere in strukturschwachen Regionen. Zu den Voraussetzungen gehört zum Beispiel, dass die PTA mindestens 3 Jahre ununterbrochen in diesem Betrieb gearbeitet haben muss. Die Regierungsfraktionen betonen, dass es sich ausdrücklich um eine zeitlich begrenzte Ausnahmeregelung handelt, nicht um einen Ersatz der pharmazeutischen Leitung durch PTA. Ziel sei vielmehr, kurzfristige Schließungen zu vermeiden und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Frage ist also, wie relevant wird diese Vertretungsbefugnis tatsächlich werden und wie wird die vorgeschriebene wissenschaftliche Evaluierung ausgestaltet? Dazu werden wir sicher in den nächsten Monaten noch was hören. Zweite große Änderung, Impfen. Künftig sollen impfberechtigte ApothekerInnen das Verabreichen von Impfstoffen auch an PTA, PharmazieingenieurInnen sowie PharmazeutInnen im Praktikum delegieren dürfen. Voraussetzung dafür ist eine erfolgreich absolvierte ärztliche Schulung. Den entsprechenden Lehrplan sollen Bundesapothekerkammer und Bundesärztekammer gemeinsam entwickeln. Die Verantwortung bleibt jedoch weiterhin bei den ApothekerInnen. Sie müssen die Aufklärung der PatientInnen übernehmen, die Anamnese durchführen, die Einwilligung einholen und die Impfdokumentation verantworten. Prinzipiell gibt es bei den Impfungen Neuerungen, denn bisher durfte in der Apotheke ja nur gegen Covid und Influenza geimpft werden. Mit der geplanten Apothekenreform soll der Impfkatalog aber jetzt deutlich erweitert werden. Künftig sollen Apotheken alle Impfungen mit sogenannten Totimpfstoffen durchführen dürfen. Darunter fallen dann zum Beispiel Tetanus, Diphtherie, FSME, Hepatitis A und B, Herpes Zoster und so weiter. Nicht umfasst sind weiterhin Lebendimpfstoffe, etwa bestimmte Masern, Mumps oder Windpockenimpfstoffe. Eine weitere wichtige Neuerung betrifft auch sogenannte patientennahe Schnelltests. Die werden auch Point-of-Care-Tests oder POC-Tests genannt. Das Reformgesetz sieht vor, den Arztvorbehalt für bestimmte Testungen aufzuheben. Künftig sollen nicht nur ApothekerInnen, sondern ausdrücklich auch das in der Apotheke tätige pharmazeutische Personal entsprechende In-vitro-Diagnostika anwenden dürfen. Dazu gehören dann Schnelltests auf Influenzaviren, RSV, Noroviren, Rotaviren und Adenoviren. Im Zusammenhang mit den geplanten neuen pharmazeutischen Dienstleistungen wird auch über die Durchführung venöser Blutentnahmen in Apotheken diskutiert. Das neue Gesetz selbst enthält hierzu jedoch keine ausdrückliche Regelung für PTA. Anders als bei den geplanten POC-Tests, bei denen das pharmazeutische Personal ausdrücklich genannt wird, legt der Referentenentwurf und auch das Gesetz nicht fest, welche Berufsgruppen venöse Blutentnahmen künftig durchführen dürfen. Die konkrete Ausgestaltung soll erst im Rahmen der Umsetzung der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen erfolgen. Damit bleibt erstmal noch offen, ob speziell geschulte PTA venöse Blutentnahmen eigenständig durchführen können oder ob diese Aufgabe ApothekerInnen vorbehalten bleibt. Klar ist aber, sollten entsprechende Dienstleistungen eingeführt werden, werden Schulungs- und Qualifikationsanforderungen eine zentrale Rolle spielen. Für die geplante pharmazeutische Dienstleistung zur Raucherentwöhnung enthält der Gesetzentwurf keine Aussagen zur Rolle von PTA. Zwar wird die Bedeutung pharmazeutischer Dienstleistung mehrfach betont, konkrete Regelungen dazu, welche Berufsgruppen die neue Leistung durchführen dürfen, finden sich aber nicht. Ob PTA die Kurzintervention zur Raucherentwöhnung künftig eigenständig oder unter Beteiligung eines Apothekers durchführen können, dürfte daher erst im Rahmen der späteren Ausgestaltung der Dienstleistung festgelegt werden. Einige von uns freuen sich sicherlich darüber, neue Aufgaben übernehmen zu können und warten schon seit der Einführung der Impfungen in den Apotheken darauf, selbst impfen zu dürfen. Wiederum andere von uns sagen, wenn ich hätte spritzen wollen, dann hätte ich nicht PTA gelernt. Ich persönlich finde beide Ansichten total valide und ich glaube, es ist sehr von der Apotheke abhängig, in der man arbeitet, ob und in welchem Umfang Impfungen überhaupt angeboten werden. Ich selbst bin mir ehrlich gesagt auch noch unsicher, ob ich mir Impfungen zutraue, aber gut, es ist ja auch alles noch recht neu und wir haben noch Zeit, uns an den Gedanken zu gewöhnen, oder? Vor 5 Tagen war übrigens der Kindersicherheitstag und der ist auch für uns in der Apotheke relevant. Überlegt mal, wie oft haben wir pharmazeutische Beratung für Kinderarzneimittel oder stellen Rezepturen für Kinder her? Wir wissen also ganz genau, wie wichtig die korrekte Einnahme und Dosierung bei den Kleinen ist. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ein Leitsatz aus der PTA-Ausbildung. Wie können PTA zur sicheren Arzneimittelversorgung bei Kindern beitragen? Das britische Pharmaceutical Journal hat einen Übersichtsartikel zu diesem Thema überarbeitet. Welche Medikationsfehler kommen in der Pädiatrie häufig vor und wie kann man diese künftig verhindern, waren die Fragestellungen. Die AutorInnen gehen davon aus, dass rund 13% der Verordnungen für Kinder von Medikationsfehlern betroffen sind. Dabei würden Fehler nicht nur öfter vorkommen, sondern auch wahrscheinlicher negative Folgen haben als bei Erwachsenen. Grundsätzlich müssen wir wissen, dass es um die Evidenz in der Pädiatrie eher schlecht bestellt ist, wenn man es zur Medizin für Erwachsene vergleicht. Umso schöner, dass die AutorInnen einige wichtige Punkte zu Medikationsfehlern bei Kindern aus der vorhandenen Literatur für die Praxis zusammengetragen haben. So seien im Krankenhaus viele pädiatrische Medikationsfehler auf unvollständig ausgefüllte Verordnungen und auf die unsachgemäße Verwendung von Abkürzungen zurückzuführen. Eine US-amerikanische Sammlung von gefährlichen Abkürzungen bietet dazu einen Überblick. Die Einheit Mikrogramm kann demnach leicht mit Milligramm verwechselt werden. Die Abkürzung IU für internationale Einheiten könne handschriftlich auch als IV fehlinterpretiert werden. Daneben gibt es einige weitere Beispiele, die sich jedoch nicht direkt auf den deutschsprachigen Raum übertragen lassen. Die Rezeptur-PTA wissen auch ganz genau, dass man bei flüssigen Arzneiformen sowohl die Dosierung in Milliliter angibt, als auch die Menge an Wirkstoff in Gramm oder Milligramm, weil die Verordnungen im Krankenhaus oft diese Gewichtsangabe haben und nicht die Volumenangabe. Darauf weist sogar das NRF in einigen Zubereitungen hin. In der Pädiatrie und Neonatologie muss sehr individuell nach Gewicht und Alter dosiert werden und hier passieren oft Fehler. Dabei geht es nicht immer um Rechenfehler oder verrutschte Kommastellen. Teils wird die Dosierung auch nicht entsprechend dem zunehmenden Alter und Gewicht eines Kindes angepasst oder nicht beachtet, dass ein Kind über- oder untergewichtig ist. Die Dosierung lässt sich nicht immer einfach linear zum Körpergewicht anpassen. So heißt es beispielsweise auch auf kinderformularium.de. Dort heißt es auszugsweise, gerade Medikamente mit einer geringen therapeutischen Breite und einem geringen Verteilungsvolumen müssen bei adipösen Kindern nach dem idealen Körpergewicht, dem IBW, dosiert werden, um Überdosierungen zu vermeiden. Ferner muss dann je nach Wirkstoffklasse das individuelle Risiko einer Über- oder Unterbehandlung berücksichtigt werden. Bei Ibuprofen und Paracetamol zum Beispiel sollte laut dem Kinderformularium zur Berechnung der Dosis bei adipösen Kindern das angepasste Körpergewicht verwendet werden. Und als allgemeine Regel gilt, dass die gewichtsbasierte Dosierung bei Kindern bis zu 40 Kilogramm Körpergewicht erfolgen sollte. Bei schwereren Kindern kann ebenfalls nach Gewicht dosiert werden, allerdings darf dabei die maximale Tagesdosis für Erwachsene nicht überschritten werden. Wie gefährlich die Verwechslung von Dosierungsangaben in Milligramm mit Angaben in Milliliter werden kann, zeigt auch ein deutsches behördlich genehmigtes Schulungsmaterial mit der blauen Hand für Paracetamol-Kabi-Infusionslösungen. Dort heißt es, bei Paracetamol 10 Milligramm pro Milliliter Infusionslösung besteht ein Risiko für eine lebensbedrohliche Überdosierung durch Verwechslung von Dosierungsangaben in Milligramm mit Angaben in Milliliter. Dies trifft insbesondere Kinder und Erwachsene mit einem Gewicht bis 50 Kilogramm Körpergewicht und kann den Tod des Patienten zur Folge haben. Bei der Verordnung müsse deshalb sowohl die Dosis in Milligramm als auch das entsprechende Volumen in Milliliter eindeutig angegeben werden. Neben der individuellen Dosierung in der Pädiatrie gibt es laut den AutorInnen noch weitere für die Pädiatrie spezifische Fehlerquellen. Dazu zählen das Verordnen außerhalb der Zulassung, andere Darreichungsformen, die Kommunikation mit Kindern und Eltern sowie mangelnde Erfahrung des Gesundheitspersonals in der Arbeit mit Kindern. Der Off-Label-Use ist in der Pädiatrie aufgrund von mangelnder Evidenz leider eine Notwendigkeit. Häufig müssen dann flüssige, kindgerechte Darreichungsformen in der Apotheke als Rezeptur angefertigt werden. Das bietet, wie erwähnt, Raum für Fehler, wenn beispielsweise Milligramm in Milliliter umgerechnet werden müssen. Aber auch sonst kann es herausfordernd sein, wenn ein Wirkstoff in verschiedenen Darreichungsformen mit verschiedenen Konzentrationen angeboten wird. Teils könne ein falsch angegebenes Volumen dann zwar plausibel erscheinen, aber trotzdem zu einer gefährlichen Überdosierung führen, heißt es im Pharmaceutical Journal. Wird keine Rezeptur hergestellt, aber Tabletten müssen geteilt, zerkleinert oder von den Eltern dispergiert werden, dann gibt es auch hier wieder Fehlerquellen. Weiterhin sei auch an für Kinder ungeeignete Hilfsstoffe zu denken. Und da fällt uns sicher sofort ein Verdächtiger ein: Alkohol. In einem Roter Handbrief wurde darüber informiert, dass das Zytostatikum Cyclophosphamid Beta bei Kindern und Jugendlichen sowie in der Schwangerschaft kontraindiziert ist, aufgrund des Alkoholgehalts. Cyclophosphamid Beta wurde zum 1. Juni 2023 neu in den Markt eingeführt. Auch bei asiatischen PatientInnen mit mutiertem ALDH2-Genotyp sollte das genannte Arzneimittel nicht angewendet werden, erklärte die AMK, denn da funktioniert der Abbau von Alkohol nicht so wirklich gut. Auf kinderformularium.de wird betont, dass im oralen OTC-Bereich für Kinder, die durch eine einzeldosisbedingte Blutalkoholkonzentration nicht höher als 0,125 Promille liegen sollten. Eine Tabelle wird für die Berechnung als Hilfestellung zur Verfügung gestellt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass bei Neugeborenen auch mit einer signifikanten kutanen Resorption von Ethanol zu rechnen ist. Das ist für uns Rezeptur-PTA wiederum wichtig zu wissen und für uns ist da auch Propylenglykol ein üblicher Verdächtiger, der für Kinder unter 4 Jahren nicht verwendet werden sollte. Zum Abschluss geben die AutorInnen noch einige Tipps mit auf den Weg und davon können wir uns sicherlich was abschauen. Grundsätzlich können nicht nur auf der Ebene der Verordner, der Abgebenden und der Anwendenden im Krankenhaus Fehler entstehen und verhindert werden, sondern auch bei der Verabreichung der Arzneimittel durch die Betreuungspersonen im häuslichen Umfeld. Kennen diese als Dosierungsangabe beispielsweise nur eine Milliliterzahl, müsste ihnen auch die korrekte Dosis in Milligramm vermittelt werden, betonen die AutorInnen im Pharmaceutical Journal. Sie empfehlen, Dosisänderungen immer schriftlich festzuhalten und Dosisangaben nicht aus dem Gedächtnis heraus niederzuschreiben, sondern immer die Literatur zu konsultieren. Und apropos Literatur, eine wertvolle Ressource für den deutschen Arbeitsalltag sind hier sicherlich die Internetseite kinderformularium.de, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, und natürlich die pädiatrischen Dosistabellen in Buchform. Die stehen eigentlich in jeder Apotheke im Bücherregal. Vielleicht gehen wir da alle diese Woche mal auf die Suche. Da wir gerade von Kindern sprechen, Melatonin-Gummibärchen, damit das Kind gut schläft. Gute Idee oder kritisch hinterfragen? Ja, ihr wisst mittlerweile, wenn ich die Frage so stelle, dann bin ich nicht so ganz überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Aber hier im Podcast geht es ja nicht um meine Meinung, sondern darum, was echte ExpertInnen auf dem Gebiet sagen. Also schauen wir mal, was wir dazu wissen. Spoiler vorweg, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die DGKJ, warnt davor, die Wirkung von Melatonin nicht zu unterschätzen. In Deutschland gibt es verschreibungspflichtige und apothekenpflichtige Arzneimittel mit Melatonin sowie als Nahrungsergänzungsmittel deklarierte frei verkäufliche Produkte. Das ist in der Tat etwas seltsam in unserem durchbürokratisierten Land, denn Nahrungsergänzungsmittel dürfen quasi überall verkauft werden. Im Netz, in der Drogerie oder in der Apotheke. Einige Verpackungen scheinen sogar direkt auf die Zielgruppe Kinder abzuzielen. Da gibt es dann bunte Gummibärchen mit einem Tieraufdruck auf dem Etikett und es soll suggerieren, dass man dann ganz normales, harmloses Lebensmittel in den Händen hält. Melatonin wird laut Zulassung in Deutschland zur kurzzeitigen Anwendung bei Schlafstörungen für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 18 Jahren empfohlen. Allerdings ausschließlich für Kinder mit neuropsychiatrischen Erkrankungen wie einer Autismus-Spektrum-Störung und erst dann, wenn Schlafhygienemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen. Es lohnt sich also immer nach anderen Medikamenten, die eingenommen werden, zu fragen. Wer ADHS hat und beispielsweise aufgrund seiner ADHS-Medikation Schlafprobleme hat, für den ist Melatonin zum Beispiel weder geeignet noch zugelassen. Schwierige Kiste. Empfohlen wird eine Dosis von 2 Milligramm 1 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen, wobei eine Dosierung auf bis zu 10 Milligramm möglich ist. Melatonin wird über das CYP1A-Enzym verstoffwechselt, Dosisanpassungen oder Rücksprache mit einem Arzt sind daher wichtig bei der zusätzlichen Einnahme von Fluvoxamin, Carbamazepin oder Cimetidin. Auch wenn die Präparate gut verträglich sind, sind Untersuchungen zur Langzeitsicherheit noch nicht vorhanden. Der Vorsitzende der DGKJ-Ernährungskommission, Thomas Lücke, kritisiert vor allem die Aufmachung der Produkte in einer Stellungnahme. Dadurch könne laut ihm der Eindruck entstehen, es handele sich um eine harmlose Süßigkeit und das bagatellisiert seine Wirkung erheblich, so der Experte. Mögliche Nebenwirkungen bei Kindern seien unter anderem morgendliche Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gangunsicherheit und Albträume. Lücke weist auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es aktuell noch keine belastbaren Daten zur Langzeitsicherheit gibt. So ist schlicht unbekannt, welche Auswirkungen die Melatonineinnahme auf die hormonelle Entwicklung, auf die Pubertät und kardiovaskuläre Gesundheit hat. Außerdem könne die Gummibärchenform dazu verleiten, mehr von den Nahrungsergänzungsmitteln zu essen, als gut ist. So kann es zu Überdosierungen kommen. In der Stellungnahme der DGKJ wird auf internationale Berichte verwiesen, die eine Zunahme entsprechender melatonin-assoziierter Notfälle schildern. Bevor also Kindern Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel mit Melatonin gegeben werden, sollte ein Augenmerk auf eventuelle Ursachen für das schlechte Einschlafen gelegt werden. Der erste Schritt ist die Umsetzung von Empfehlungen zur Schlafhygiene. Helfen können gleichbleibende Schlafenszeiten, ein abendliches Zu-Bett-Geh-Ritual sowie die Minimierung von äußeren Reizen. Dazu zählen natürlich der Fernseher, das Handy oder andere elektronische Geräte, welche die Gedanken eher aktivieren als beruhigen. Ein Buch oder eine entspannte Musik können hingegen das natürliche Einschlafvermögen verbessern. Und bei langanhaltenden Schlafstörungen ist immer zuerst der Gang zum Kinderarzt ratsam, um neurologische oder psychische Ursachen festzustellen bzw. auszuschließen. In diesem Zuge können sich Eltern übrigens auch über die Anwendung von Melatoninpräparaten für Kinder beraten lassen. Die generelle Gabe von Medikamenten sowie Nahrungsergänzungsmitteln sollte immer zuerst kritisch hinterfragt werden und ohne Abklärung nur über einen kurzen Zeitraum erfolgen. Außerdem ist bei der Einnahme von Melatoninpräparaten aus dem Internet Vorsicht geboten, denn Nahrungsergänzungsmittel können weitere Inhaltsstoffe enthalten, die eventuell unnötig sind. Ja, nötig oder unnötig? Das ist so oft die Frage in unserem Job, oder? Als PTA sind wir oft die Anlaufstelle für genau solche Fragen. Ich habe im Fernsehen was gesehen. Meine Nachbarin hat mir erzählt, dass man hört ja so viel, dass das total gut sein soll und so weiter. Und da müssen wir gefühlt über jedes Trend-Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel Bescheid wissen und eine qualifizierte Antwort geben können. Solltet ihr dieser Tage mal mit der Frage nach Glycin konfrontiert sein, dann ist unser letztes Thema für heute für euch genau das Richtige. Glycin ist die strukturell einfachste Aminosäure unseres Körpers. Der Körper ist in der Lage, Glycin selbst zu synthetisieren, vor allem aus Serin, hauptsächlich in Leber und Niere. Daher gilt es klassisch als nicht essentiell. Im Körper übernimmt Glycin viele Funktionen. Es ist Baustein von Kollagen, Vorläufer von Kreatin, Hem, Purinen und Glutathion und wirkt zugleich als Neurotransmitter im zentralen Nervensystem. Im ZNS erfüllt Glycin eine doppelte Rolle. Einerseits fungiert es als inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark und Hirnstamm, wo es durch Aktivierung spezifischer Glycinrezeptoren hemmende postsynaptische Potenziale erzeugt. Andererseits ist es ein obligatorischer Koagonist am NMDA-Rezeptor, einem für das Lernen und Gedächtnis bedeutsamen Glutamat-Rezeptorsubtyp. Glycin nimmt dort also indirekt eine eher stimulierende Funktion wahr. Genau diese Wirkung im ZNS machen Glycin als Nahrungsergänzungsmittel in Bezug auf Schlafqualität interessant. Mehrere japanische Studien, teils mit Industriebeteiligung eines Lebensmittelunternehmens, haben gezeigt, dass die Einnahme von 3 Gramm Glycin kurz vor dem Schlafengehen bei Personen mit subjektiv schlechter Schlafqualität zu einer Verbesserung des subjektiven Schlaferlebens führen kann. In Studien wurde von einem verbesserten Wohlbefinden nach dem Aufwachen sowie reduzierten Symptomen wie Tagesmüdigkeit und Benommenheit berichtet. Eine Studie von Yamadera ergänzt außerdem, dass sich die Zeit bis zum Einschlafen verkürzte und die Latenz bis zum Tiefschlaf war reduziert, ohne dass sich die Schlafarchitektur insgesamt veränderte. Diese Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu interpretieren. Die Studien weisen kleine Stichprobengrößen auf. Die Studiengruppen beschränken sich oft auf Personen mit subjektiven Schlafbeschwerden und ein erheblicher Teil der Forschung ist industriefinanziert. Für gesunde Schläfer ohne Beschwerden ist der Nutzen noch weniger klar belegt. Immerhin gilt Glycin in einer Dosierung von 3 Gramm als sehr gut verträglich und stellt gegenüber Benzodiazepinen oder Z-Substanzen keine pharmakologisch riskante Alternative dar. Kollagen hatten wir ebenfalls schon angesprochen. Etwa ein Drittel aller Aminosäuren im Kollagen entfällt auf Glycin. Angesichts des hohen Kollagenumsatzes im menschlichen Körper ist es nachvollziehbar, dass ein Mangel an Glycin hier als potenziell limitierender Faktor für die Kollagensynthese gilt. In-vitro-Daten aus bovinen Chondrozytenkulturen zeigen, dass erhöhte Glycinkonzentrationen die Typ-2-Kollagensynthese steigern können. Diese Ergebnisse liefern eine biologisch plausible Grundlage für die Frage, ob Glycinsupplementierung Haut, Knorpel oder Bindegewebe tatsächlich zugutekommen kann. Mehrere Reviews kommen zum Schluss, dass die körpereigene Glycinproduktion plus normale Ernährung den Gesamtbedarf inklusive Kollagenaufbau um ca. 10 Gramm pro Tag unterschreiten kann. Daher wird Glycin oft auch als bedingt essentiell diskutiert. Direkte klinische Studien zur Glycin-Monotherapie und Gelenkgesundheit bei Menschen sind allerdings selten und methodisch begrenzt. Häufig werden Kollagenhydrolysate untersucht, also Präparate, die reich an Glycin sind, aber auch andere Aminosäuren und Peptide enthalten, was Rückschlüsse auf Glycin allein erschwert. Zudem enthalten solche Studien häufig gleichzeitig körperliche Belastung als weiteren Einflussfaktor, nicht Glycin allein. Oft findet auch keine direkte Kollagenmessung im Gewebe statt, beziehungsweise die Kollagensynthese wird nicht direkt gemessen. Schlussendlich kann man sagen, dass die Daten nahelegen, dass Glycin für die Kollagensynthese limitierend sein kann und Kollagen- bzw. glycinreiche Supplemente zusammen mit Training Marker für Kollagenaufbau steigern. Ob reines Glycin bei gesunden Erwachsenen die Kollagensynthese erhöht, ist jedoch kaum direkt untersucht. Eine generelle Notwendigkeit der Glycinsupplementation zur Unterstützung der Kollagensynthese ist daher nach aktueller Evidenz nicht gesichert. Die Hypothese ist aber erstmal plausibel. Wie ist es mit dem oxidativen Stress? Glutathion gilt als das bedeutsamste endogene Antioxidans in menschlichen Zellen. Das Tripeptid besteht aus Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Älteren Menschen fehlt es häufig an beiden letztgenannten Vorläuferaminosäuren, was zu einer altersbedingten Erschöpfung des Glutathionpools führt. Eine Forschungsgruppe vom Baylor College of Medicine in Houston hat in einer Reihe klinischer Studien gezeigt, dass die kombinierte Supplementierung aus Glycin und N-Acetylcystein bei älteren Erwachsenen die Glutathionkonzentration in den roten Blutkörperchen normalisieren und oxidativen Stress, Entzündungsmarker sowie Parameter der Mitochondrienfunktion signifikant verbessern kann. Die Studienlage ist für pauschale Empfehlungen aber noch nicht ausgereift. Die bisherigen Ergebnisse sind aber methodisch solider als viele andere Glycin-Studien. Für Glycin allein, ohne die Cystein-Komponente, ist die Evidenz zur Glutathionsteigerung wesentlich schwächer, weil die gleichzeitige Verfügbarkeit beider Vorläufer entscheidend zu sein scheint. Also fassen wir zusammen, es gibt Studien, weniger gute und ganz gute. Eine pauschale Empfehlung lässt sich nicht aussprechen, die Gefahren hielten sich in Grenzen. Wie sieht's jetzt mit der Dosierung aus? Für den gut untersuchten Anwendungsbereich Schlafqualität liegt die in Studien verwendete Dosierung bei 3 Gramm kurz vor dem Schlafengehen. In anderen Kontexten, etwa zur Glutathionunterstützung, wurden täglich gewichtsadaptiert etwa 2 bis 7 Gramm eingesetzt, verteilt auf 2 Dosen. Für Glycin als solches gibt es keine offiziellen Zufuhrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Übliche Supplementdosierungen liegen zwischen 1 und 10 Gramm pro Tag. Das Sicherheitsprofil von Glycin ist insgesamt günstig. Gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall können bei sehr hohen Einmaldosen auftreten, sind bei üblichen Supplementierungsmengen aber selten. In Sicherheitsstudien mit Einzeldosen bis 9 Gramm bei gesunden Probanden wurden keine relevanten, unerwünschten Wirkungen beobachtet. Für einen längerfristigen Hochdosiseinsatz liegen kaum valide Langzeitdaten vor, weshalb Dosierungen über 10 Gramm täglich nicht empfohlen werden sollten. Noch ganz spannend zu wissen, in der Europäischen Union existieren bisher noch keine zugelassenen Health Claims für Glycin als Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Health Claims Verordnung. Auf Produkten dürfen also keine krankheitsbezogenen oder physiologischen Wirkungsversprechen gemacht werden, die über allgemeine Nährstoffangaben hinausgehen. Wer also ein Glycinpräparat mit dem expliziten Versprechen besseren Schlafes oder strafferer Haut erwirbt, der sollte kritisch werden. Prinzipiell enthalten proteinreiche Lebensmittel genug Glycin, also Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, zum Beispiel Sojabohnen mit 1,4 Gramm pro 100 Gramm und Gelatine, das liefert sogar ganze 23 Gramm pro 100 Gramm und Knochenbrühe, alles nennenswerte Mengen an Glycin. Wer eine ausgewogene proteinreiche Ernährung einhält, deckt seinen Basisbedarf in der Regel ohne Supplement ab, wenngleich Reviews zu dem Schluss kommen, dass die körpereigene Glycinproduktion plus normale Ernährung den Gesamtbedarf inklusive Kollagenaufbau unterschreitet. Bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung kann zur Unterstützung der Kollagensynthese über eine Supplementation nachgedacht werden. Laut einigen Studienergebnissen könnte Glycin die Wirkung von Schlafmitteln und anderen ZNS-dämpfenden Substanzen theoretisch verstärken. Außerdem gibt es Hinweise aus In-vitro-Studien und Fallberichten, dass Glycin die Thrombozytenaggregation beeinflussen kann. Also bei PatientInnen unter Gerinnungshemmern sollte ein zeitlicher Abstand eingehalten bzw. ärztlicher Rat eingeholt werden. Personen mit schwerer Nieren- oder Leberinsuffizienz sollten Glycin nicht eigenständig hochdosiert einnehmen, weil die Metabolisierungskapazität eingeschränkt sein kann. Für Schwangere und Stillende fehlen ausreichend Daten, um eine Supplementierung über die diätetisch übliche Zufuhr hinaus als unbedenklich einzustufen. Im Fazit ist Glycin damit ein Nahrungsergänzungsmittel, das hier im Podcast mal relativ gut wegkommt. Ich bin selbst überrascht. Wir denken dennoch immer daran, vor der Einnahme kritisch hinterfragen, nur kurzfristig anwenden und alles, was länger dauern soll, sollte mit dem Arzt besprochen werden. Diese Hinweise gelten eigentlich immer. Was auch immer gilt, ist, dass wir nach 4 Themen hier im Podcast zum Ende kommen und dass es nächsten Montag weitergeht. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und sage danke fürs Zuhören. Alles, was wir heute besprochen haben, könnt ihr natürlich ganz entspannt auf ptaheute.de nachlesen. Ich sage Tschüss für heute und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.